Wir haben gesagt, es ist klar, es gibt Bedingungen, die so ein Vertrag erfüllen muss oder diese Vertragspartner erfüllen müssen. Der Wali muss bestimmte Bedingungen erfüllen, natürlich auch der Ehemann muss bestimmte Dinge erfüllen, die Ehefrau. Dinge sind klar, wie zum Beispiel, dass wir wissen, dass, eine muslimische Frau nur einen muslimischen Mann heiraten darf und nicht einen nicht-muslimischen Mann und so weiter und so fort. Deswegen diese Sachen, die überspringen wir. Was für uns wichtig ist, liebe Geschwister, diesbezüglich, ist hinzuweisen auf Gründe, wieso manchmal der eine oder andere Mann abgelehnt hat. Der Vater ist meistens die Person, die verantwortlich ist für seine eigene Tochter. Und meistens der Vater am Leben, er ist Muslim, sie ist auch Muslima, weil wir wissen im Islam, nur ein Muslim kann Wali für einen Muslim sein. Okay? Also es geht nicht, dass solch eine Frau, wenn sie den Islam angenommen hat, ihr Vater ist niemals für sie ihr rechtmäßiger Vormund bei der Ehe. Niemals. Geht nicht. Ja? Aber deswegen, es muss immer die gleiche Religion haben. Also wir gehen vom Normalfall aus, sie ist Muslima und der Vater ist auch Muslim. Und jetzt hält er seine Tochter davon ab, einen bestimmten Mann zu heiraten. Dafür gibt es viele Gründe. Und wir möchten hier in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass, liebe Geschwister, bei Konflikten gibt es immer zwei Parteien. Und sehr oft rufen die Leute den Imam oder einen Gelehrten oder so an und fragen ihn über Konfliktfälle. Sie sagen zum Beispiel, mein Vater erlaubt mir nicht, den Mann Sohn zu heiraten, soll ich ihn nicht einfach überspringen und zum anderen, soll ich ihn einfach nicht jemand anderes verheiraten und so weiter und so fort. Und das ist ein grundsätzlich ein Problem. Warum? Weil kein Mensch der Welt hat das Recht, in einem Fall zu urteilen, wo es zwei Parteien gibt, ohne die andere Seite anzuhören. Okay? Und das ist ja genau die Schwester, die in diesem Moment den Imam anruft und eine Antwort möchte. Sie möchte ja ein Urteil haben für ihren Fall. Und das nennt man auf Arabisch Qada. Nennt man auf Arabisch Qada. Wenn sie lediglich nur sich informieren möchte, wie ist es islamisch, wenn es so und so so ist, wie ist es islamisch, wenn ich als Frau abgehalten werde von meinem Vater, von diesem Mann zu heiraten, wie ist das Urteil darüber im Islam? Das nennt man Fatwa. Das nennt man Fatwa. Fatwa ist kein Problem. Das kann der Imam geben in diesem Fall. Aber er darf kein Qada machen. Qada, er kann nicht urteilen zwischen den zwei Personen. Und das ist aber das, was die Frau eigentlich braucht. Und deswegen, liebe Geschwister, kann die Antwort des Gelehrten in diesem Moment nur theoretisch ausfallen. Und erst wenn die zusammen saßen und er beide angehört hat, dann kann er tatsächlich sein Urteil fällen, wenn er natürlich die Qualität dazu besitzt. Bei ihm. Worauf ich hinweisen wollte ist, dass leider wird bei diesem Thema natürlich öfter übertrieben und untertrieben und deswegen gilt es hier auf den Weg der Mitte hinzuweisen. Wie wird übertrieben und untertrieben? Manche Awliya, Awliya ist Abdullah von Wali, manche Awliya, sie übertreiben, was die Bedingungen angeht. Sie verlangen Dinge, die sehr schwer zu erfüllen sind. Zum Beispiel übertrieben große Brautgaben. Oder sie verlangen, dass er ein Auto hat, plus eine Wohnung gekauft hat, plus Sicherheiten, weiß nicht was, Gold und so weiter und so fort. Das heißt, übertrieben große Bedingungen. Das ist übertreiben. Es gibt aber auch andere, die übertreiben mit zum Beispiel der Herkunft der Person. Die Person, sie muss unbedingt eine Person sein, die die gleiche Nationalität hat, aber nicht nur die gleiche Nationalität, sondern muss auch aus der gleichen Stadt, aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Straße am besten kommen. Oder akzeptiert nur zum Beispiel, wenn es aus der eigenen Verwandtschaft ist. Also der Vater hat sich durch den Kopf gesetzt, er möchte unbedingt, dass sein Neffe, der Sohn seines Bruders, er soll seine Tochter heiraten, zum Beispiel. Das gibt es auch. Ja? Und dann lehnt er alle anderen ab, die um die Hand seiner eigenen Tochter halten. Das ist natürlich auch ein Problem. Untertreiben, wenn man das so nennen kann, die andere Seite, manchmal wird auch falsch dargestellt. Zum Beispiel, die Schwester sagt, ich wurde abgelehnt, Entschuldigung, der Anwärter, der heiraten möchte, er wurde abgelehnt, weil er zum Beispiel nicht die gleiche Nationalität hat wie ich. Diese Sache kann man nicht einfach so, wie gesagt, darauf direkt antworten, weil der Vater, wenn er ablehnt aufgrund der Nationalität, dann ist das manchmal auch nur dem offensichtlichen Anschein nach. Und in Wirklichkeit stecken andere Gründe dahinter. Denn der Vater ist verantwortlich für seine Tochter. Und wenn er sie verheiratet, dann muss er sie an jemanden verheiraten, der für sie gut ist. Und dazu gehört natürlich auch der finanzielle Aspekt. Dazu gehört, dass sie miteinander auskommen können. Dazu gehören viele Dinge. Und nicht immer kann eine Person ausdrücken, was sie meint. Und nicht immer will eine Person ausdrücken, was sie meint. Und gerade bei diesem Fall ist es immer wichtig, den Vater anzuhören und zu hören, warum lehnt er tatsächlich diesen Jungen ab für seine eigene Tochter, für die er jetzt gerade verantwortlich ist. Manchmal sagt er zum Beispiel, ich möchte nicht, weil er nicht die gleiche Nationalität hat. Aber in Wirklichkeit, wenn man näher bohren würde, tiefer bohren würde, würde man herausfinden, dass er darin viele Konflikte sieht. Er sieht darin einen Sprachenkonflikt, weil die Kinder aufwachsen werden in einer Sprache, mit der sie sich dann mit der halben Familie nicht mehr unterhalten können. Er sieht eine Gefahr darin, dass seine Tochter umziehen wird in ein anderes Land, in dem sie sich nicht wohlfühlen wird, weil sie dort in Umständen leben wird, in der es ihr nicht so gut gehen wird, wie wo sie zu Hause gelebt hat. Das sind alles zwei Gründe von vielen Gründen, die man erst erörtern muss, bevor man dann darüber urteilen kann, ob der Vater zu Recht oder zu Unrecht eine Person abgelehnt hat. Natürlich, damit man das Thema nicht falsch versteht, wenn es tatsächlich nur um die Nationalität geht, rein Nationalität und sonst gar nichts, also auch nicht, was sich daraus ergibt, das ist jetzt ein theoretischer Ansatz, den ich mache, ja, dann natürlich ist das islamisch gesehen nicht gerechtfertigt. Das ist ja logisch. Weil wir im Islam, wir kennen nicht die heutzutage uns auferlegten politischen Grenzen. Früher, das gab es nicht. Früher zum Beispiel, wenn du die arabische Halbinsel betrachtest, gab es eine arabische Halbinsel. Da gab es nicht eine Grenze zwischen Hijaz-Gebiet und zum Beispiel dem Jemen. Das Gebiet Jemen gab es, aber es war kein eigenständiges Land, seit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in das man nur einreisen durfte, wenn man ein Visum hat und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ja logisch, dass diese uns künstlich auferlegten Grenzen, dass sie natürlich für unser Thema, ob man die Person heiraten darf, ablehnen darf, und das natürlich ist keine Rolle spielt. Das wäre ja fatal. Aber ich meine, dass wir nur aufpassen müssen, was ergibt sich manchmal aus den Worten, die eine Person sagt und vielleicht sich nicht richtig artikulieren kann. Der Heiratsvertrag an sich ist im Islam, alhamdulillah, eine sehr einfache Angelegenheit. Sofern die Bedingungen erfüllt sind, das heißt, sofern diese Person heiraten darf und sofern der Wali damit einverstanden ist, die Bedingungen sind also erfüllt, ist der Vertrag, haben wir gesagt, besteht letztendlich dann aus der Vertragsformulierung. Im Islam nennt man das Sira. Das bedeutet, dass derjenige, dass der Wali, zu dem zukünftigen Ehemann sagt, ich möchte dir meine Tochter zur Frau geben. Er kann es natürlich auch anders formulieren, aber entscheidend ist, er drückt seinen Heiratswunsch aus. Er sagt, ich möchte diese Tochter, Namen so und so, möchte ich dir als Ehefrau geben. Bist du damit einverstanden? Das nennt man Ijab. Das nennt man Arabisch Ijab. Die andere Partei, der andere Vertragspartner, in diesem Fall der zukünftige Ehemann, in diesem Fall, er akzeptiert diesen Vertrag, indem er sagt, zum Beispiel, ich bin damit einverstanden. Oder irgendetwas anderes, was auf sein Einverständnis hinweist. Wenn dann die Zeugen anwesend sind, und wie gesagt, die Bedingungen dafür erfüllt sind, ist diese Ehe vor Allah subhanahu wa ta'ala geschlossen. Und sie gelten vor Allah subhanahu wa ta'ala als Ehemann und Ehefrau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, deswegen sage ich die Sache mit den Zeugen. Er sagte, la nikaha illa bi waliyyin wa shahidayn adl. Das heißt, keine Heirat ohne einen Wali und zwei unbescholtene Zeugen. Auch wenn dieser Hadith umstritten ist, aber die meisten Gelehrten handeln danach. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa ashhidu dhawai adlin minkum. Nehmt zwei unbescholtene Zeugen von euch zu Zeugen. Diese Ayah in Surat al-Talaq ist herabgesandt worden in Bezug auf die Rücknahme einer widerruflich geschiedenen Frau. Die Rücknahme einer widerruflich geschiedenen Frau. Wie ist sie Beweis dafür, dass man auch bei der Heirat auch zwei unbescholtene muslimische Zeugen braucht? Die Antwort: durch den Qiyas al-Aula. Das heißt, wenn das für das eine gilt, wenn das dann erst recht für das andere. Also wenn es für die Rücknahme einer bereits Ehefrau gilt, dass man bezeugen muss, dass man sie zurücknimmt, dann erst recht, wenn man den Vertrag an sich aufsetzen möchte. Wir kommen jetzt zu einem Thema, über das sehr wenig Leute, sage ich Bescheid, wissen, auch sich wenig darüber informieren und diese Sache eigentlich nicht ausnutzen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala die Sache, die Möglichkeit ihnen gegeben hat. Es geht um die Vertragsbedingungen. Es geht um die Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen sind zweierlei Art. Erstens Vertragsbedingungen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat. Das heißt, wenn sie nicht erfüllt sind alle, ist der Vertrag nicht gültig. Wir haben ein paar davon erwähnt. Zum Beispiel die Zufriedenheit, oder also das haben wir nicht erwähnt, aber ein Beispiel wäre die Zufriedenheit, das Einverständnis des Ehemanns. Also wenn jemand von euch gezwungen wird bei der Heirat, ja, dann die Heirat gilt nicht. Also wenn jemand dir sagt, du musst diese Frau heiraten, und du sagst, ich will nicht, und sagt doch, und man zwingt dich und hält dir eine Knarre an den Kopf, und du musst sagen ja, dann diese Frau Heirat gilt nicht. Okay? Das heißt, es gibt Dinge, die sind logisch. Aber das nennt man Vertragsbedingungen ebenfalls. Was uns jetzt in diesem Fall interessiert, sind die Vertragsbedingungen, die einer der beiden Vertragspartner selbst setzen kann, stellen kann. Wenn jemand eine Bedingung stellt bei einem Vertrag, wir sind jetzt beim Ehevertrag, dann entweder ist das eine gültige Bedingung oder es ist eine ungültige Bedingung. Wenn es eine gültige Bedingung ist, Alhamdulillah, darüber reden wir inshallah gleich, wenn es eine ungültige Bedingung ist, gibt es zwei Fälle. Entweder die Bedingung an sich wird ungültig und der Vertrag bleibt gültig, oder die Bedingung wird ungültig und der Vertrag ebenfalls wird ungültig. Okay? Das heißt, aufpassen, welche Bedingung man stellt. Wenn man Bedingungen stellt, kann es sein, die Bedingung wird ungültig, weil sie ungültig ist, aber der Vertrag bleibt gültig, oder die Bedingung wird ungültig und der Vertrag ebenfalls wird ungültig. Beides. Okay? Wir bleiben jetzt beim ersten Fall. Und das ist die Sache, wo wir vorhin gesagt haben, wir sagen was Schönes inshallah ta'ala für die Männer, als auch was Schönes inshallah ta'ala für die Frauen. Als ich das gestern gesagt habe, habe ich dann die eine Sache, habe ich die andere nicht mehr erwähnt, weil ich vergessen habe und keiner hat mich daran erinnert. Klar, mal sehen, was hier passiert. Also, wir reden jetzt von gültigen Bedingungen zuerst einmal. Gültige Bedingungen sind Bedingungen, liebe Geschwister, in denen ein Nutzen für einen der beiden Vertragspartner steckt. Und gleichzeitig diese Bedingung widerspricht nicht dem Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala. Jede Bedingung, die einen Nutzen darstellt für einen, für die Frau oder für den Mann, und gleichzeitig widerspricht es nicht dem Buch Allahs oder der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in diesem Fall, diese Bedingung ist gültig und man muss sich daran halten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sagte, Al-Muslimuna ala shurutihim. Die Muslime haben sich an die Bedingungen zu halten. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte aber gleichzeitig auch, Kullu shartin laysa fi kitabillah, fahuwa batilun wa in kana mi'ata shart. Das heißt, jede Bedingung, die sich nicht im Gesetze Allahs, die nicht mit dem Gesetze Allahs übereinstimmt, jede Bedingung, die nicht mit dem Gesetz Allahs übereinstimmt, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen wären. Wortwörtlich heißt es im Hadith im Buche Allahs, aber gemeint ist im Gesetz Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der uns aufgefordert hat, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Deswegen habe ich das übersetzt, gemäß der Bedeutung des Hadithes. Was wären Bedingungen, die diese zwei Bedingungen erwähnt haben, erfüllen? Beispiel wäre, dass der Mann zum Beispiel sagt, ich heirate unter der Bedingung und stelle als Bedingung, dass die Frau eine muslimische Frau ist. Denn der Mann darf auch eine nicht muslimische Frau heiraten, wenn sie christlich oder jüdisch ist, bekannterweise. Aber er stellt dies als Bedingung. Was ist der Nutzen einer solchen Bedingung? Der Nutzen einer solchen Bedingung, über den sprechen wir im zweiten Vortrag, inshallah. Okay? Weil es darum geht, Verträge aufzulösen. Zweites Beispiel. Der Mann stellt als Bedingung, dass sie eine Jungfrau ist. Das ist ein Nutzen und stimmt, widerspricht nicht dem Gesetz Allahs, darf er also diese Bedingung stellen. Umgekehrt genauso. Die Frau stellt eine Bedingung, dass der Mann niemals verheiratet gewesen ist. Die Frau stellt eine Bedingung, dass der Mann nicht verheiratet ist schon. Ja? Das sind alles Bedingungen, die einen Nutzen darstellen. Die Frau stellt eine Bedingung, dass sie ein Jahr lang in dem Ort bleiben darf, in dem sie jetzt gerade wohnt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, dass dieses Thema wird leider nicht genug ausgenutzt, weil öfter ist es ja so, dass man die Person, die eigene Tochter heiratet, kennt man nicht. Und man lernt ihn erstmal kennen. Und man hat Angst, man hat Bedenken, man weiß nicht, ist es der Richtige, nicht der Richtige und so. Und durch solche Bedingungen kannst du, Alhamdulillah, viele Sachen vermeiden. Weil wenn du Angst hast, Befürchtungen hast, dann stell sie als Bedingung. Und der Nutzen ist natürlich, logischerweise, dass wenn die Bedingungen nicht eingehalten werden, der Vertrag kann aufgelöst werden. Das ist der Nutzen, das ist der Sinn der Bedingung. Wie und so weiter, das werden wir sehen, inshallah. Zum Beispiel, er stellt als Bedingung, dass die Frau so alt sein muss, wie sie angegeben hat. Was passiert, dass manchmal Frauen sich jünger machen, als sie eigentlich sind. Er findet es dann pass heraus, stimmt gar nicht. Er stellt als Bedingung, dass die Frau schön sein muss. Es gibt eine Geschichte, die hat stattgefunden damals, das ist eine wahre Geschichte. Ein Mann hat eine Frau geheiratet. Aber er hat sie nicht gesehen. Okay, er hat sie geheiratet, ohne sie vorher gesehen zu haben. Obwohl im Islam, es ist das Recht eines Mannes, dass er seine Frau, die er heiraten möchte, sehen darf. Aber manchmal passiert es, dass Leute heiraten, ohne dass sie gesehen werden. Bis heute wird das in manchen Ländern praktiziert. Ist solch eine Ehe gültig? Ist gültig. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, ist gültig. Haben wir nichts dagegen gesagt. Und wir möchten uns auch nicht überheblich sein, dass wir uns einmischen in Traditionen anderer Völker, solange sie nicht dem Gesetz widersprechen. Also wenn er zum Beispiel sagt, nein, ich erlaube es nicht, dass man meine Tochter anschaut, bevor man sie heiratet, das würde widersprechen natürlich. Aber wenn sie alle das so wollen, dann warum sollen wir uns darin einmischen? Aber stellt euch mal vor, diese Person hat geheiratet und hat gesagt, wenn meine Frau nicht hübsch ist, schön ist, dann ist sie geschieden. Das nennt man im Arabischen oder im Islam Talaq Mu'allaq. Das heißt eine bedingte Scheidung. Und diese bedingten Scheidungen sind sehr gefährlich, weil dadurch sehr viele Ehen kaputt gehen, weil leider manche Männer von dem Recht auf die Scheidung manchmal falsch Gebrauch machen. Das heißt, sie nutzen das Recht auf Scheidung als Mittel zur Drohung. Sie sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du geschieden. Wenn du das Haus verlässt, wenn du das nicht machst, wenn du das Essen nicht gut schmeckt und weiß nicht was. Okay? Also manche Leute machen das, leider. Das ist natürlich ein sehr schwacher Charakter, muss man sagen. Aber die gefährliche Sache ist, wenn die Bedingung eintrifft, dann ist sie geschieden. Wenn die Bedingung eintrifft, ist sie geschieden. Ja? Wenn ein Mann zum Beispiel sagt, wenn die Sonne heute untergeht, bist du geschieden, er kann diese Sache nicht mehr zurücknehmen. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man aufpassen. Diese Person hat gesagt, wenn meine Frau nicht schön ist, dann ist sie geschieden. Das ist ein Problem. Weil er hat sie dann nach der Heirat, in der Hochzeitnacht, ist er zu ihr gegangen und sie war hässlich. Sie hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dann hat er es aber bereut, weil er anscheinend gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Weil es geht nicht nur um das Aussehen. Auf jeden Fall hat er das bereut und dann hat er, wie viele machen, suchen den ersten Gelehrten, zweiten Gelehrten, dritten Gelehrten, vierten Gelehrten, bis jemand kommt und ihm eine Fatwa gibt, das erlaubt. Er hat den ersten gefragt und sagte, tut mir leid, du hast gesagt, wenn sie nicht hübsch ist und sie ist nicht hübsch, die Bedingung ist eingetroffen, also ist sie geschieden. Die zweite Person, dritte Gelehrte, vierte Gelehrte, alle haben gesagt, wallahi, ich habe keinen Ausweg, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Bedingung ist erfüllt. Bis er dann beim Kalifen war und der Kalif gesagt hat, wallahi, ich weiß nicht, wir haben die Gelehrten gefragt und sie alle sagen, dass deine Frau als geschieden gilt. Und da war eine Person anwesend, einer, der war kein Gelehrter. Haben sie ihn gefragt, sag mal, was meinst du eigentlich dazu? Vielleicht hat er irgendeine Lösung. Dann haben sie ihn gefragt, was meinst du? Ist er geschieden oder nicht geschieden? Ist er geschieden oder nicht? Dann sagt er, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, sie ist nicht geschieden. Er sagt, wieso? Sagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden Menschen schön gemacht. Er sagt, wie? Weil Allah sagt im Koran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Das heißt, wir haben den Menschen in schönster Gestalt geschaffen. Wenn der Mensch also in schönster Gestalt ist, also schöner als der Mond, schöner als die Sonne, schöner als alle anderen Geschöpfe. Und tatsächlich, dann die Gelehrten haben gesagt, okay, Alhamdulillah, das ist ein Ausweg für ihn, seine Frau gilt als seine rechtmäßige Ehefrau. Das Problem nämlich in dem Fall war, wenn man eine Frau heiratet, noch bevor man zu ihr eingegangen ist, wenn man eine Frau heiratet und sich dann von ihr scheiden lässt, bevor man zu ihr eingegangen ist, dann ist die Scheidung sofort gültig, rechtskräftig. Gibt keine Idda, gibt keine Wartezeit und sie ist sofort frei und kann sofort einen anderen Mann heiraten. Das wäre eine gültige Bedingung. Jetzt haben wir gesagt, es gibt ungültige Bedingungen und diese ungültigen Bedingungen entweder, und bevor ich jetzt weiter rede, die Konzentration natürlich lässt nach, wenn man so viel Informationen hat, ja. Deswegen erzähle ich euch einen kleinen Witz. Und zwar ein Mann wohnt im 25. Stock. Und dieses Hochhaus hat einen Fahrstuhl. Aber jedes Mal, wenn er zum 25. Stock in seine Wohnung will, drückt er auf Nummer 19. Und fährt zum 19. Stock. Und die letzten Stockwerke geht er zu Fuß. Okay? Die Frage ist, warum macht er das? Warum geht er nicht zum 25. Stock? Warum drückt er nicht auf Nummer 25? Er drückt auf Nummer 19, steigt aus und geht zu Fuß. Umgekehrt, er geht, drückt auf Nummer 1 oder, und fährt den ganzen Stockwerk herunter. Warum steigt er bei 19 aus und läuft die letzten 6 Stockwerke?
Vielleicht damit er außer Puste in die Wohnung geht und er dann ein bisschen Ruhe hat vor seiner Frau?
könnte sein, aber ist nicht der Grund.
Vielleicht hat er mehrere Frauen über die Stöcke verteilt und versucht sie einzeln.
Okay, also vielleicht hat er, ich wiederhole das auch dann, vielleicht hat er mehrere Frauen, und aber das ist 6, ne? Also 19, 20, 21, 22, 24, 25 hat er seine Ehefrauen verteilt, könnte fast hinkommen, aber ist nicht der Grund. Keiner? Ganz einfach, weil ihr kennt doch diese Nummer beim Fahrstuhl. Wir sind aufgelistet von 1 bis 25. Okay? Er kommt mit seinem Finger maximal Nummer 19 ran, weil er ist zu kurz. Jetzt kommen wir zu den ungültigen Bedingungen. Ungültige Bedingungen sind Bedingungen, die dem Gesetz Allahs widersprechen. Entweder wird dadurch der ganze Vertrag ungültig oder nur nur die Bedingung wird ungültig. Beispiel. Für eine ungesetzliche Bedingung. Der Mann heiratet unter der Bedingung, dass er keinen Mahr zahlen braucht. Mahr ist eine Pflicht, die Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Sie wird Pflicht, sobald der Vertrag aufgesetzt wird. Solange man sich nicht darauf einigt, ihn später zu zahlen. Und deswegen, das widerspricht dem Gesetz Allahs, und deswegen, der Mann muss den Mahr zahlen, auch wenn er das als Bedingung gestellt hat. Das heißt, die Frau kann theoretisch sagen, wenn sie weiß, das ist der richtige Ehemann, aber er ist ein bisschen geizig und er muss ein bisschen bearbeitet werden, da ist kein Problem. Okay, kein Problem. Schreiben auf, dass er kein Mahr, kein Problem. Sobald der Vertrag aufgesetzt ist, gib mir bitte mein Mahr. Welcher Mahr steht ihr zu? Es steht ihr dann automatisch derjenige Mahr zu, der einer Frau ihresgleichen zusteht. Das heißt, eine Frau, die normalerweise von ihrer Art, von ihrem Alter, von ihrer Schönheit, von ihrem Stamm, wo sie herkommt, aus ihrem Land, normalerweise bekommt sie 5.000 Euro als Mahr, automatisch steht ihr dann 5.000. Automatisch. Ja, das, was einer Frau ihresgleichen zusteht. Eine weitere Bedingung, er stellt als Bedingung, dass er keinen Unterhalt zahlen braucht. Das war die Sache, was die Frauen sich gut merken sollen. Denn leider hört man hin und wieder von Leuten, die eine zweite Frau heiraten oder eine dritte Frau heiraten oder eine vierte Frau heiraten. Alhamdulillah, Islam, taban, das ist halal und eine Frau darf auch nicht damit unzufrieden sein. Denn das ist Allahs Gesetz und darin liegt die Vollkommenheit des Menschen, dass ich an diese Gesetze halte. Aber was passiert? Ein Mann will eine zweite Frau heiraten, aber er macht das, um sein Leben zu genießen. Und er kann sich das gar nicht leisten. Deswegen macht er es in Anführungsstrichen heimlich. Aber nicht heimlich, dass es haram wird. Nein, er hat seine Zeugen und in seiner Moschee vielleicht das gemacht, kein Problem. Aber heimlich vor seiner Familie, heimlich vor seiner eigenen Ehefrau. In diesem Fall kommt es zu Konflikten. Einer der Konflikte ist, dass er keinen Unterhalt zahlen wird. Und kann sein, die Frau war einverstanden damit. Und die Frau kann auch weiterhin damit einverstanden sein, ist kein Problem. Sie kann sagen, ich möchte kein Geld haben von ihr. Aber sobald sie eines Tages darauf besteht und ihr Geld haben möchte, ist er verpflichtet, Unterhalt zu bezahlen. Auch wenn es vertraglich ausgemacht war, dass er nicht zahlen braucht. Denn das ist ein Recht, das Allah Azza wa Jal auferlegt hat dem Ehemann und der Mann kann das nicht als Bedingung stellen, dass er auf dieses Recht die Frau verzichtet, für immer. Okay? Und das zweite Problem natürlich, was sich automatisch daraus ergibt, ist die Gerechtigkeit der Verteilung, der Zeit. Denn der Mann muss in Bezug auf die Versorgung und in Bezug auf die Zeitverteilung gerecht sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat gewarnt. Er sagte, wenn ein Mann nicht gerecht ist gegenüber seinen Ehefrauen, dann wird er am Tag der Auferstehung kommen, wo أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلْ. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, gibt es zwei Interpretationen dazu. Entweder einer seiner Schultern wird ebenfalls neigen, das heißt, er wird schief auferstehen und Allah zuvor bewahren. Und die zweite Interpretation ist noch schlimmer, bedeutet, dass eine seiner beiden Waagschalhälften, eine seiner beiden Waagschalen, wird tiefer sein als die andere und gemeint ist natürlich damit die linke oder die andere. Warum? Weil er nicht gerecht gewesen ist gegenüber seiner Ehefrau. Und diese Ehefrau, die den Vertrag eingeht und sagt, ich bin damit einverstanden, dass du nur einmal in der Woche zu mir kommen brauchst oder nur wenn du Zeit hast oder weiß nicht was, dann, wenn sie, sobald sie darauf besteht, dass sie Gerechtigkeit will, sie darf das. Sie hat das Recht dazu, das einzufordern und der Mann muss dann ihr gegenüber gerecht sein. Das sind verschiedene Bedingungen, die ungültig sind und dadurch bleibt aber der Vertrag gültig. Das heißt, es ist halal alles, aber diese Bedingungen sind ungültig und man muss sich nicht daran halten. Jetzt kommen wir zum letzten Teil des Vortrages, bi'idhnillahi ta'ala. Es geht um die ungültigen Bedingungen, die auch den Vertrag ungültig machen. Dazu haben wir drei Beispiele. Ein ist Tahlib, das andere ist Shirar und das dritte ist Mut'a. Das sind drei Formen der Heirat, die im Islam haram sind. Die erste Form der Heirat, Mut'a, ist die Zeitehe. Das heißt, man heiratet eine Frau und setzt vertraglich fest die Vertragslaufzeit. Man sagt, dieser Vertrag geht nur einen Monat lang, eine Nacht lang, eine Stunde lang, drei Tage lang, drei Jahre lang und so weiter. Das heißt, man setzt ein Ende für diesen Vertrag, für einen Mietvertrag sozusagen. Diese Art von Verträge ist im Islam haram. Es war am Anfang des Islam erlaubt, eine Zeit lang. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala das bis zum Tag der Auferstehung verboten. Wer solch eine Ehe eingeht, diese Ehe ist ungültig. Zweitens haben wir gesagt, Tahlil. Tahlil, liebe Geschwister, bedeutet sprachlich gesehen etwas halal machen. Damit ist gemeint, wenn eine Frau dreimal geschieden worden ist. In diesem Fall darf der Ehemann diese Frau nicht noch einmal zurücknehmen und heiraten. Es sei denn, diese dreimal geschiedene Ehefrau heiratet in der Zwischenzeit einen anderen Mann rechtmäßig und ordnungsgemäß. Das ist eine ganz normale Heirat. Sie ist zum ersten Mal mit einem Ehemann weg und versucht jetzt ein neues Leben aufzubauen mit einem zweiten, einem neuen Ehemann. Und dann ist es Allahs Wille, dass diese Ehe auch nicht funktioniert. Und sie wird geschieden. Und dann sagt sie, ich möchte doch wieder zum ersten Ehemann zurück. Dann darf sie das. Das Verbotene ist, wenn das ausgemacht worden ist. Wenn das ausgemacht worden ist. Das heißt also, eine Frau ist jetzt unzufrieden, weil sie zum dritten Mal geschieden worden ist. Und jetzt, der Mann will sie nochmal heiraten, aber geht nicht. Dann sagt der Mann, weißt du was, heirate doch einfach meinen Freund. Ein Freund von mir, heirate sie ihn. Einfach nur eine Stunde, einen Tag. Und dann lässt er sich von dir scheiden, dann inshallah ta'ala kommst du wieder zu mir zurück. Diese Sache hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten und er sagte, La'an Allah al-Muhallil wal-Muhallallah. Das heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen verfluchen, der eine Frau für jemanden anderes halal macht und denjenigen, für den diese Frau halal gemacht wird. Und er sagte sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Ala ukbirukum Bittaisil Musta'ar, soll ich euch nicht mitteilen, wer oder was ein ausgeliehener Ziegenbock ist? Er sagte, ein ausgeliehener Ziegenbock ist genau dieser Mann, der eine Frau heiratet, damit er sie für den ersten Mann wieder halal macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das ist die zweite Form der. Diese zweite Form ist realistisch, dass man darauf kommt. Dieser Fitna ausgesetzt. Deswegen redet man darüber. Einer von euch mag sagen, ja, das betrifft uns nicht. Doch, das kann dich eines Tages betreffen. Inshallah nicht. Aber es kann auch jemanden in deinem Umfeld betreffen. Deswegen lern diese Informationen, damit andere Leute nicht ihnen das passiert. Die Mut'a'e Zeitehe, Alhamdulillah, ist eine Sache, die unter Ahl Sunnah nicht praktiziert wird. Unter nur einer Gruppe, kleinen Gruppe von Muslimen. Aber nicht, Alhamdulillah, aber sie ist verbreitet. Sie ist verbreitet, deswegen macht es Sinn, darüber zu sprechen. Und die dritte Art, sie ist eine Sache, die, denke ich, Wallahu A'lam, am wenigsten praktiziert wird, wenn sie überhaupt praktiziert wird, ist Ashirar. Ashirar bedeutet, liebe Geschwister, dass zwei Wali sozusagen sich gegenseitig verheiratet mit der Tochter, für die sie verantwortlich sind. Wie ist solch ein Tauschgeschäft? Das heißt, du und dein Freund, ihr beide habt eine Tochter. Und du sagst deinem Freund, gib mir deine Tochter zur Ehefrau, dann gebe ich dir auch meine Tochter, deine Ehefrau. Und man macht das als Bedingung dafür, dass es keinen Mahr gibt. Das ist haram. Und dieser Nikah ist batil. Also dieser Nikah ist ebenfalls ungültig. Seit dieser Art Bedingung, ich heirate dir meine Tochter unter der Bedingung, dass ich deine bekomme und der Mahr fällt weg. Diese Art von Bedingung macht den Vertrag an sich ebenfalls ungültig. Inshallah ta'ala haben wir jetzt genug gesprochen über die Vorphase des Vertrages und auch über den Vertrag an sich. und welche Bedingungen man stellen darf und nicht stellen darf, ich weiß, es ist ein großes Thema, aber an dieser Stelle, jetzt fällt mir ein, was ich sagen wollte am Anfang, ich weiß nicht, mich hätte jemand erinnert, Allahu A'lam, aber ich habe gesagt, die eine Sache, die die Frauen glücklich macht, ist, dass sie solche Sachen wissen. Dass sie solche Sachen wissen, dass ein Mann nicht Bedingungen stellen darf, die den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen. Und das war das Beispiel mit der zweiten Frau, dass er keinen Unterhalt bezahlen darf oder dass er nicht gerecht sein muss, was die Zeit angeht. Und was die Frau ebenfalls angeht, was vielleicht den Mann eher glücklich macht, ist die Angelegenheit, dass manche Frauen sich stellen als Bedingung, dass der Ehemann keine zweite Frau heiraten darf. Und auch diese Sache, gemäß der richtigeren Ansicht und Gelehrten, widerspricht dem Gesetz Allahs. Wenn Allah Azza wa Jalla ist derjenige, der diese Sache erlaubt hat, und wenn Allah etwas erlaubt hat, dann ist es für alle Ewigkeit erlaubt und kein Mensch der Welt kann diese Sache außer Kraft setzen. Deswegen auch diese Bedingung, wenn die im Vertrag wäre, sie wäre eine ungültige Bedingung und sie hat auch sehr viele Nachteile. Und wenn man das eines Tages bereut, als Ehemann diese Bedingung eingegangen zu sein, und wenn man eines Tages sich nicht schützen kann vor Haram, außer durch eine zweite Ehe oder ähnliches, dann in diesem Fall, liebe Geschwister, hat der Mann dann nicht mehr die Möglichkeit, sich zu schützen. Sondern der Mann in diesem Fall müsste sich an die Bedingungen halten. Das wäre ein großer Nachteil. Es gibt noch andere Nachteile, die sich daraus ergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.